Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Wir freuen uns darüber, dass unser Herr auferstanden ist. Wir haben das gerade auch in unserem Lied gemeinsam in der Improvisation, jetzt wenn wir gemeinsam aus dem Buch gesungen haben, zum Ausdruck gebracht. Er ist der Herr. Das war auch das Thema des Liedes, was uns der Chor vorgestellt hat. Das ist letztlich die Konsequenz aus seinem Leiden und seinem Sterben und aber auch aus seinem Auferstehen. Und es ist ganz wichtig, denke ich, für uns alle, dass wir, wenn wir an die Auferstehung denken, betonen, gerade in der heutigen Zeit, dass der Herr Jesus leibhaftig, nicht nur in etwa in den Gedanken der ersten Christen auferstanden ist, sondern er ist leibhaftig auferstanden und in den Himmel gefahren. Das ist nämlich allein die Garantie dafür, dass er auch wiederkommen wird. Wir wollen vielleicht uns damit beschäftigen, wie der Herr Jesus gerade diese Freude, diese Auferstehungsfreude zwei Jüngern mitgeteilt hat, die in tiefer Niedergeschlagenheit und Orientierungslosigkeit waren aufgrund seines kurz zuvor geschehenen Todes. Wir wollen uns mit den beiden Jüngern beschäftigen, die von Jerusalem nach Emmaus gingen. Wir finden das im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Wir wollen lesen, Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an selbigen Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien weit von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über alles dies, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, indem sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkennten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr wandelnd miteinander wechselt und seid niedergeschlagen? Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesu, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten und zum Tod verurteilt haben. Um zum Tode verurteilt zu werden und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch etliche Frauen von uns haben uns außer uns gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch ein Gesicht von Engeln gesehen hätten, welche sagen, dass er lebe. Und etliche von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten, ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur selbigen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt, welche sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Ja, Ostern ist wirklich der Zentralpunkt des christlichen, unseres Glaubens an den Herrn Jesus. Es hat mal jemand gesagt, Gott kommt abschließend von Ostern her auf uns zu oder er entschwindet uns mit Ostern. Das Erlösungswerk des Herrn Jesus, das er am Kreuz für uns vollbracht hat, ist der Zentralpunkt unseres Glaubens und der Zentralpunkt der christlichen Botschaft. Es ist erforderlich, dass wir alle, und ich glaube, man sollte eigentlich keine Predigt halten, wo man da nicht immer wieder drauf zurückkommt, dass wir uns unserer Vergebung, unserer Schuld und Sünde durch das stellvertretende Werk des Herrn Jesus am Kreuz bewusst sind. Dass wir alle, so wie wir hier sitzen, sein Eigentum sind, ihn kennen als Herrn und Retter unseres Lebens. Wir haben in der ersten Stunde insbesondere uns beschäftigt mit den 7 Worten, die der Herr Jesus am Kreuz gesprochen hat, als er dort im Gericht für unsere Schuld gelitten hat. Und wenn wir das näher betrachten, wer könnte an so einer Liebe, die der Herr Jesus darin gezeigt hat, dass er bereit war, die Strafe für uns auf sich zu nehmen, wer könnte an so einer Liebe wohl vorbeigehen? Wer diesen Schritt, diesen Glaubensschritt noch nicht getan hat, denke daran, was der Herr Jesus für dich, auch für dich getan hat, am Kreuz von Golgatha, und komm zu ihm. Er wird zu dir genau sprechen, wie auch zu dem Schächer am Kreuz, dass nämlich die Sünden vergeben sind. Dass, wenn wir, sei es, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, oder dass wir durch den Tod gehen müssen, in Ewigkeit bei ihm sein werden. Und das Kreuz oder die Osterbotschaft hat 2 wesentliche Seiten. Die wir auch heute Morgen schon vor uns hatten, dass der Herr Jesus am Freitag, am Karfreitag gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde. Aber auch eben die ganz wesentliche Botschaft, dass er am Ostersonntag heute auferweckt worden ist. Der Apostel Paulus fasst das so prägnant in einem Bibelvers im Brief an die Römer zusammen: Der unserer Übertretungen willen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und wie wir schon gesehen haben, oder wir werden auch nochmal darauf zurückkommen, nicht nur etwa im Glauben der ersten Christen, dass das so nur eine Vorstellung gewesen sei, sondern es wird ganz eindeutig darauf Bezug genommen. Paulus sagt das, oder er stellt einfach mal theoretisch uns vor in 1. Korinther 15, was denn wohl wäre, wenn der Herr nicht auferweckt wäre. Und denkt diesen Gedanken mal konsequent weiter. Was wäre denn wohl, wenn der Herr nicht auferstanden wäre? Dann wäre unser ganzer Glaube, so sagt er dort, eitel. Wir wären noch in unseren Sünden. Alles wäre völlig vergeblich. Also, da sehen wir, wie wichtig es ist, dass diese Auferstehung tatsächlich geschehen ist. Und er begründet das auch. Es gab dort zur damaligen Zeit, lebten noch ganz viele, die Zeugen seiner Auferstehung waren. Er spricht davon, dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Also, das war eine Tatsache, die belegt werden konnte. Es gab ganz viele Zeugen dieser Auferstehung. Man muss festhalten, dass der Herr Jesus nach seinem Tod nicht keinem Ungläubigen mehr erschienen ist. Das können wir auch aus der Schrift entnehmen. Er ist nur noch Gläubigen, die an ihn glaubten, erschienen. Das wohl. Aber deswegen sind sie ja nicht umso genauso Zeugen, wie es auch andere Menschen wären. Die nach seiner Auferstehung hat er sich nur noch mit den Seinen beschäftigt. Da hatte er zunächst mal keine Botschaft mehr an die Ungläubigen, die ihn gekreuzigt hatten. Das war sozusagen eine interne Sache des Kreises der Geschwister. Aber die Tatsache der Auferstehung selber ist völlig belegt und ist auch unwidersprochen. Die Juden haben eine Theorie noch in die Welt gesetzt, dass die Jünger seinen Leib gestohlen hätten. Da werde ich vielleicht gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber die ist völlig unhaltbar und nicht belegt. Er ist wirklich auferstanden und in den Himmel gefahren. Von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das müssen wir auch festhalten. Ja, bei den sogenannten Auferstehungsberichten geht es in erster Linie darum, und einen davon haben wir gerade gelesen, bei diesen beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen, dass im Neuen Testament davon gesprochen wird, welche persönlichen Begegnungen, so will ich es mal sagen, Einzelne nach der Auferstehung des Herrn mit ihm hatten. Also ein ganz persönlich gehaltene Berichte oder was Gläubige mit ihm persönlich erlebt haben, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Welche Eindrücke das auf ihr Leben gemacht hat. Und genauso ist es, und aus diesen Eindrücken können wir für uns lernen. Auch wir haben persönliche Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. Er hat in mein Leben hineingeredet, in euer Leben hineingeredet, an mir gehandelt und mein Leben heil gemacht und auch euer Leben heil gemacht. Und von diesen persönlichen Berichten, die wir nach seiner Auferstehung von Jüngern finden, wie er zum Beispiel einer Maria Magdalene begegnet ist, wie er einem Petrus begegnet ist, wie er den Jüngern insgesamt später begegnet ist und hier den nach Emmaus gehenden Jüngern, die völlig niedergeschlagen und orientierungslos waren und wie er sie zur Osterfreude gebracht hat. Das ist etwas, was uns persönlich doch auch immer wieder ermuntert und glücklich macht, wenn wir sehen, wie der Herr uns persönlich nahe kommt, wenn wir in einer solchen Situation sind, wie in der sich damals eben auch diese beiden Jünger hier befanden. Wir haben gelesen, dass zwei von ihnen an selbigen Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus gingen und sie unterhielten sich immer noch miteinander über das, was geschehen war. Sie konnten es immer noch nicht fassen. Alle, wir können das vielleicht auch kaum selbst nachvollziehen, was für ein Einschnitt in ihr Leben das bedeutet hat. Wenn wir an Johannes 1 denken, da kommt, ich glaube, Andreas zu Petrus und sagt, wir haben den gefunden, der Messias ist. Und ihn zu dem Herrn Jesus hinführt. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was verdolmetscht ist, Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Ja, da war so eine Aufbruchstimmung da. Es war eine Erwartungshaltung für den kommenden Messias im Volk Israel vorhanden zu der damaligen Zeit. Und jetzt kam er und hat einen öffentlichen Dienst begonnen. Viele wollten ihn predigen hören, viele wollten auch einfach nur zu essen bekommen, nachdem er das Wunder der Speisung der 5000 getan hat. Dann kam der Palmsonntag eine Woche vorher, wo die Menge jubelnd noch gerufen hat, dass Hosanna dem König des Herrn, dem Messias, der kommt im Namen des Herrn. Und eine Woche später alles aus. Die Obersten des Volkes haben ihn zum Tod gebracht, aber sie haben die Menge aufgestachelt, seinen Tod zu fordern vor Pilatus. So ist es passiert. Er ist ans Kreuz gegangen. Es ist kein Wunder geschehen. Er hing am Kreuz und dann hat er, haben uns eben schon damit beschäftigt, zum Schluss gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann ist er gestorben, er war wirklich tot. Und damit war für die Jünger alles aus. Alle ihre Hoffnungen, die sie hatten auf den kommenden Messias, und darauf waren ihre Gedanken fixiert. Wir haben das gelesen in Vers 21, das ist eigentlich die zentrale Aussage, wo wir finden, was ihre eigene Haltung war. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Ja, diese Hoffnung war zerplatzt wie eine Seifenblase, kann man sagen. Und jetzt überlegten sie, was sie machen sollten. Ja, da haben sie sich gedacht, wir waren jetzt in Jerusalem, wir haben das alles gesehen, er ist gestorben. Wir gehen wieder nach Hause. Was wollen wir machen? Wir müssen irgendwie weiterleben. Es war wohl alles nichts. Er hatte von sich behauptet, das Leben zu sein, es seinen Jüngern in Überfluss zu geben. Er hatte behauptet, der Weg zum Vater zu sein. Und jetzt war alles aus. Ja, in der Situation und in der Niedergeschlagenheit und völligen Orientierungslosigkeit sind sie auf dem Weg zurück in ihr Heimatdorf. Und da kommt einer, der mit ihnen zusammengeht. Wir denken unwillkürlich auch an den Vers in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das gilt ganz sicher. Und da denken wir ja auch daran, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen. Aber ich denke, es gilt auch hier für diese Situation. Sie waren völlig niedergeschlagen und der Herr lässt sie nicht in diesem Zustand. Er lässt sie nicht allein. Er naht sich selbst und geht mit ihnen, aber sie haben ihn nicht gleich erkannt. Das haben wir hier gelesen. Und ja, wie können wir, das können wir nebenbei hier auch aus diesem Kapitel entnehmen, wie könnten wir jemandem auch vielleicht eine Hilfe sein, der niedergeschlagen ist, der vielleicht ganz schwierige Situationen gerade in seinem Leben durchmacht. Wir sehen das hier an dem, wie das der Herr Jesus macht. Er zeigt zunächst mal in einem ersten Schritt Interesse und fragt sie, was sind das für Reden, die ihr wandelnd miteinander wechselt und seid niedergeschlagen? Das hat er gleich gemerkt, wie ihr innerer Zustand war. Und dann sprudelt es nur so aus ihnen heraus, aus den beiden. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht ganz genau, waren es Kleopas und seine Frau, die hier auf diesem Weg wieder zurück nach Emmaus waren. Also Kleopas wird mit Namen ja genannt. Und dann fragen sie ihn, bist du denn der Einzige, der das alles gar nicht mitgekriegt hat? Und ja, wir aber hofften das, wir haben es gelesen. Also der Herr Jesus zeigt Interesse, er lässt sie erstmal ihre Situation der Dinge schildern, obwohl er ja gleich hätte sagen können, was los war. Er war ja selbst dabei gewesen, er war ja derjenige, der auferstanden war. Aber er lässt sie erstmal berichten und dann redet er. Also, er zeigt ihnen sein Interesse und er hört zu, was sie zu sagen haben. Und bei allem, was man beispielsweise, wenn wir an Hiob denken und seine Freunde, was sie auch vielleicht hinterher falsch gemacht haben, sie haben erstmal eine Woche, 7 Tage und 7 Nächte, so wird es in Hiob berichtet, haben sie erstmal mit Hiob in der Asche gesessen und waren erstmal leise. Da können wir auch viel draus lernen. Also der Herr Jesus hört zu und wir haben schon gesehen, es sprudelt nur so aus ihnen heraus. Ihre ganze Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit, in der sie sich befanden. Und dann redet er zu ihnen. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, wenn wir das mal vom seelsorgerlichen Aspekt her sagen, da hätten wir vielleicht nicht gerade so angefangen, wie er mit ihnen redet, dass er sagt, oh, ihr unverständigen und trägen Herzens zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Aber er musste zunächst mal ihre falschen Hoffnungen und Erwartungen korrigieren oder wegnehmen, die sie hatten. Er war der verheißene Messias, tatsächlich. Aber er konnte zur damaligen Zeit durch die Ablehnung der Obersten des Volkes und auch dann des Volkes insgesamt sein Königreich noch nicht aufrichten. Wir im Nachhinein, wir wissen das alles. Aber für die Jünger damals war es doch eine ganz neue Situation. Obwohl der Herr ihnen mehrfach gesagt hatte, dass er leiden und sterben würde und auferstehen würde. Dreimal mindestens finden wir das in den Evangelien, dass er davon spricht. Das letzte Mal haben wir das in Lukas 18 und dann steht in Vers 34, sie verstanden nichts von diesen Dingen und dies Wort war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Das drang nicht zu ihnen durch, dieses Wort. Mehrfach, wie gesagt, mindestens dreimal wird es eben in den Evangelien berichtet, hat der Herr von seinem Leiden und Sterben gesprochen. Und das passte irgendwie nicht in ihren Plan. Sie waren darauf fixiert, dass jetzt der Messias da war und das Reich aufrichten würde. Und das passierte irgendwie nicht. Und diese falschen Erwartungen, die musste der Herr ihnen zunächst mal wegnehmen. Diese falschen Hoffnungen und Erwartungen, in denen sie in ihren Gedanken gefangen waren. Und falsche Erwartungen führen notgedrungen zu Enttäuschungen. Und die muss uns der Herr wegnehmen. Das ist auch in anderen Bereichen in unserem Leben so. Wenn wir in die Ehe gehen und einen idealen Ehepartner erwarten, dann werden wir enttäuscht werden. Das ist zwangsweise so. Wir sind alle Sünder und haben unsere charakterlichen Eigenschaften und auch teilweise Mängel, muss man einfach mal so stehen lassen. Und wenn wir erwarten, dass der Ehepartner ideal ist, den wir heiraten, wenn wir alles durch eine rosa-rote Brille sehen, dann ist das so, dann werden wir irgendwann, früher oder später, mehr oder weniger wieder gegroundet, wie man so sagt. Dann kommen wir auf den Boden der Tatsachen wieder zurück. Und der Herr warnt uns eigentlich davor, falsche Erwartungen zu haben, denn die werden enttäuscht werden. Und bei den Jüngern, wo er mehrfach sie darauf hingewiesen hat, dass er leiden und sterben würde, da hätten sie es eigentlich besser wissen können. Aber wir kennen das auch aus unserem Leben. Das Wort drang nicht zu ihnen durch. Sie wollten es vielleicht gar nicht besser wissen. Oder sie wollten es gar nicht wissen. Wenn wir irgendwas Unbequemes haben oder wenn uns irgendwas Unbequemes gesagt wird zu uns, dann ist das auch leicht bei uns der Fall, dass wir das verdrängen und sagen, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Wenn ich es nämlich wüsste, dann müsste ich ja was tun, vielleicht an mir selbst, wenn ich es wüsste und ernst nehmen würde. Deswegen will ich es lieber gar nicht wissen. Und ich glaube, in so einer Haltung waren mindestens zu einem gewissen Grad auch die Jünger damals gewesen. Und das war der Grund, warum sie das nicht verstanden und auch nicht gefragt haben. Sie wollten gar nichts Näheres darüber in Erfahrung bringen. Das passte nicht in ihren Horizont. Sie wollten es gar nicht wissen, was mit irgendeinem Leiden und Sterben des Herrn etwa in Verbindung stehen könnte. Und diese falschen Erwartungen, die führen dann auch in der Beziehung zu unserem Herrn zu Enttäuschungen. Wir haben vielleicht die falsche Vorstellung, dass wir als Gläubige immer ein einfaches Leben haben werden, dass der Herr sich um uns kümmert, in allem für uns sorgt. Das tut er auch, er ist bei uns alle Tage, aber wir haben nicht die Verheißung, dass wir hier eine reibungslose Überfahrt haben werden in unserem Leben und in unserem Alltag. Ganz im Gegenteil. Die aber gottselig leben wollen, finden wir in den Briefen, werden verfolgt werden. Wir müssen eigentlich damit rechnen, dass wenn wir dem Herrn folgen wollen, dass dann Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn wir als Christen wirklich bewusst ihm folgen und durch diese Welt gehen wollen, als seine Zeugen. Das wäre eine völlig falsche Erwartung und die muss uns der Herr dann vielleicht bei einer bestimmten Gelegenheit auch einmal wegnehmen. Es gibt ein lustiges Beispiel von dem Sohn eines Lokomotivführers. Der wurde eingeschult und dann kam er mittags nach Hause und dann fragt seine Mutter ihn, na, wie war es denn in der Schule am ersten Schultag? Und da sagt der Kleine, ist alles Schwindel. An der Tür steht erste Klasse und drinnen sind nur Holzbänke. Ja, das ist vielleicht jetzt ein lustiges Beispiel aus Kindermund, aber genauso verhalten wir uns vielleicht auch manchmal. Wir haben falsche Hoffnungen und Erwartungen und dann fallen wir umso tiefer in ein Loch, wenn die nicht erfüllt werden. Und insofern muss der Herr ihnen diese Erwartungen wegnehmen und erklärt ihnen jetzt, was denn das Ziel Gottes war mit seinem Leiden und Sterben. Musste nicht, in Vers 26 haben wir das gelesen, der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das kann man kann manche Passagen aus dem Alten Testament nur verstehen, wenn man genau diese richtige Erkenntnis hat, dass der Herr Jesus zwar der verheißene Messias ist, aber doch auch der leidende Messias. Wir haben gerade heute Morgen aus Jesaja 53 gelesen und verschiedene andere Stellen aus dem Psalmen machen es auch ganz deutlich. Er war nicht akzeptiert, er war der Leidende und das ist für die orthodoxen Juden immer noch ein Kapitel, das sie nicht durchdringen können, wenn sie nicht an den Herrn Jesus glauben, als den tatsächlichen Messias. Sie werden noch zu dieser Erkenntnis durch manche Trübsale kommen. Aber man kann die Stellen nur verstehen, wenn man hier verstanden hat, wie der Herr ihnen das erklärt, dass der Herr Jesus, dass er selbst leiden und sterben musste. Ein göttliches Muss, da gibt es einige davon in der Bibel. Zum Beispiel, als der Herr Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, dass er durch Samaria ziehen musste, weil er dort einer einsamen Frau begegnet ist. Das war auch so ein Muss. Und hier auch, er musste leiden und sterben, sonst könnte niemand errettet werden. Er erklärt ihnen, und das ist sicher eine ganz spannende Geschichte gewesen, eine spannende Bibelarbeit. Ich glaube, jeder von uns wäre gerne dabei gewesen, wie der Herr ihnen das deutlich macht und wie es ihnen dann auch wie Schuppen langsam von den Augen fällt, wie es denn war und wie denn alles auf ihn als den leidenden Messias hindeutete. Und ich glaube, nebenbei gesagt, finden wir hier auch einen Schlüssel dafür, wie wir das Alte Testament auslegen können und müssen, nämlich auf den Herrn Jesus hinbezogen. Letztlich finden wir auf jedem Blatt der Bibel ihn selbst. Der Herr von Moses und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und ja, da gingen ihnen langsam ihre Augen auf. Da sie sagen dann ja nachher auch, brannte nicht unser Herz in uns. Aber sie haben ihn noch nicht erkannt. Und dann kommen sie in das Dorf und der Jesus stellte sich, als wolle er weitergehen. Er hat ganz sicher gewünscht, dass die Jünger ihn bitten, zu sich nach Hause zu kommen oder bei ihm zu übernachten, bei ihm zu bleiben. Und das tun sie dann ja auch. Und auch heute ist es so, dass der Herr Jesus gerne zu jedem kommt, der ihn fragt und bittet. Aber er drängt sich niemandem auf. Er drängt sich niemandem auf. Er möchte, dass wir ihm freiwillig und von ganzem Herzen unser Herz öffnen, so wie das auch die Jünger hier dann tun. Als sie ihn nötigen und sagen, bleibe bei uns, bleib doch bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Das ist ein Wunsch, wenn wir ihn in unserem Herzen haben und dem Herrn Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen, wird er diesem Wunsch entsprechen, genau wie er es damals bei den Jüngern getan hat, bei diesen beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Wir sehen es sogar, ja, in dem Sendschreiben an Laodicea, das war eine Gemeinde zur damaligen Zeit. Wir wissen, dass auch in den Sendschreiben eine prophetische Sichtweise drinsteckt, aber es war auch eine Gemeinde der damaligen Zeit. Da war der Herr Jesus schon gar nicht mehr innerhalb der Gemeinde, sondern er stand draußen und klopfte an. Das kann sein. Es kann sein, dass der Herr draußen steht und gar nicht mehr drinnen ist und anklopfen muss. Aber wer ihm auftut, zu dem kommt er. Und das sehen wir hier auch bei diesen beiden Jüngern. Er drängt sich nicht auf, aber er möchte eine Beziehung, er möchte eine Gemeinschaft mit uns haben. Ja, und dann haben sie zusammen gegessen. Und da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und danach wurde er sofort unsichtbar. Und wir haben dann gelesen, ja, das konnte sie dann nicht mehr in Emmaus halten. Sie sind dann gleich noch zurück nach Jerusalem gegangen und haben die 11 gefunden und haben von ihrem persönlichen Auferstehungserlebnis mit dem Herrn berichtet. Es wird ganz zum Schluss gesagt, er war von ihnen erkannt worden am Brechen des Brotes. Das ist, wie ich finde, interessant. Wir kennen das eigentlich auch, wenn wir Besuch haben. Ja, das ist die Pflicht oder auch Aufgabe, eigentlich der Brauch, dass doch wohl der Hausherr derjenige ist, der das Tischgebet spricht, der gemeinsam Gott dankt für die Gaben. Hier finden wir, dass der Herr ganz selbstverständlich diese Aufgabe übernimmt und das Brot vor ihnen bricht. Kleopas war bei diesem letzten Abendmahl im Obersaal nicht dabei, aber er war wahrscheinlich dabei, wir können es vermuten, wir wissen es nicht genau, als der Herr Jesus gedankt hat, als er damals die 5000 gespeist hat. Und vielleicht, ich denke mir das einfach mal so, wenn hier steht, er wurde von ihnen erkannt am Brechen des Brotes, ja, sie haben seine Hände gesehen. Und wir wissen später von Thomas, dass dort in seinen Händen seine Male waren, die von den Nägeln am Kreuz herrührten. Diese Hände, die das Brot jetzt vor ihnen brachen, die haben sie gesehen. Und da haben sie ihn erkannt. Es ist der Herr selbst. Und da hat nichts mehr sie gehalten. Sie sind sofort nach Jerusalem gegangen und haben es den anderen Jüngern erzählt. Von Niedergeschlagenheit und Orientierungslosigkeit zur Osterfreude. Dieses persönliche Erlebnis, das hat sie ganz sicher für den Rest ihres Lebens geprägt. Und das ist auch der Wunsch, den wir haben, dass der Herr Jesus uns begegnet, immer wieder in unserem Leben. Und wenn wir haben es gesehen, wenn wir ihn einladen, dann kommt er zu uns. Er muss uns vielleicht manchmal falsche Hoffnungen und Erwartungen wegnehmen. Er hätte ja auch sofort sich ihnen zeigen können. Aber er wollte nicht, dass ihr Glaube beruht auf einer Erfahrung des Auferstandenen, sondern es sollte beruhen auf Gottes Wort. Insofern ist, glaube ich, eine gesunde Kenntnis der Bibel und der Lehre der Schrift eine gesunde Basis, damit wir überhaupt gar nicht erst falsche Erwartungen und Hoffnungen haben. Wie eben zum Beispiel, dass es uns immer gut gehen würde. Ich meine, das wissen wir auch. Also, er wollte, dass ihr Glaube auf dem Wort Gottes basierte, auf dem, was er ihnen erklärt hat. Und vielleicht noch dieses. Der Tod des Herrn war in den Augen dieser beiden Jünger und auch der anderen irgendwie völlig sinnlos. Und das ist für uns Menschen das Allerschwerste, wenn irgendetwas passiert in unserem Leben, worin wir überhaupt keinen Sinn erkennen können. Ja, jetzt vor wenigen Tagen ging das noch einmal durch die Medien, wo vor einem Jahr dieser Flugzeugabsturz in Frankreich war, wo dieser Copilot die Maschine bewusst zum Absturz gebracht hat mit über 150 Menschen. Wir können das vielleicht so ein wenig nachvollziehen. In diesem Tod von 150 Leuten steckt überhaupt kein Sinn drin. Und das ist das Allerschwerste, was wir als Menschen verarbeiten müssen manchmal. Und wie gut oder wie schön, dass der Herr Jesus ihnen diesen Sinn deutlich macht. Es kann aber bei uns schon so sein, dass wir manchmal diesen Sinn hier noch nicht erkennen werden, in manchen schweren Dingen, die wir erleben müssen. Aber wir können ihm vertrauen, dass der Herr es gut mit uns meint. Und hier die Jünger, denen hat er den Sinn seines Leidens und Sterbens erklärt. Und da haben sie es auch verstanden. Und sind gekommen von dieser tiefen Niedergeschlagenheit zur Osterfreude, zu dem Erlebnis mit dem Auferstandenen. Und ja, das ist das Ziel, das der Herr mit uns haben möchte. Gemeinschaft. Dass wir persönlich mit ihm Gemeinschaft haben. Wir wollen auch es ihm gegenüber sagen. Herr, komm, bleib doch bei uns. Es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Wir wollen, wie es auch der Chor in dem Lied zum Ausdruck gebracht hat, wir möchten, dass du Herr bist in unserem Leben. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Bis wir, und das ist sicher, einmal bei ihm sein werden. Also, wir haben keine sichere Überfahrt verheißen, aber wir haben ein sicheres Ziel. In der Ewigkeit werden wir in der Gemeinschaft bei ihm sein. Das ist das Ziel, das der Herr mit einem jeden von uns hat. Und so viel Schweres vielleicht auch noch vor uns liegen mag, dieses Ziel wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Und wir wollen nicht aus den Augen verlieren, wie der Herr Jesus diesen Jüngern begegnet ist, wie er sie wieder froh gemacht hat. Und wir können, wie wir auch gesehen haben, das eine oder andere sicher auch lernen im Umgang miteinander als Geschwister, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Wir können zuhören, wir können deutlich machen, dass wir Interesse an dem anderen haben. Und dann können wir vielleicht auch ein Wort des Trostes sagen. Wie gesagt, auch wenn wir vielleicht nicht in allem, was wir hier erfahren müssen, einen Sinn sehen werden, so wissen wir doch, der Herr Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist diesen Jüngern erschienen und wir werden das Ziel bei ihm erreichen. Das wünsche ich. Das ist sicher für uns alle. Und da sollen wir uns gegenseitig ermuntern.